Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Und da begrüßen wir wieder alle ganz herzlich zu Frisch serviert. Frisch serviert ist unser Titel. Das ist heute nicht hundertprozentig richtig, weil das ist jetzt schon der zweite Lauf, weil unser Aufnahmeleiter, glaube ich, den falschen Knopf gedrückt habe. Also wenn das jetzt ein bisschen heute abgestanden klingt, liegt das daran, dass es unser zweiter Durchlauf ist. Aber trotzdem haben wir die gute Belegschaft, wie auch sonst immer mit dabei. Das ist zum einen die Kerstin. Hallo Kerstin.
Hallo, moin.
Dazu haben wir mit dabei den Max Reppel, auch bekannt schon hier aus einer Episode, wenn ich mich richtig entsinne, für Organschutzfragen unser Experte. Hallo Max.
Hallo Arne.
Und natürlich last but not least Christian. Du bist natürlich auf gar keinen Fall hier abgestanden, sondern bist auch wie immer frisch unterwegs, oder?
Ich fühle mich eigentlich zu Beginn der Woche oft abgestanden, aber wenn wir eine Aufnahme machen, dann geht es natürlich ganz frisch daher. Und was machen wir denn heute, Arne?
Heute ist der 16.06., ist der Montag, Anfang der Woche, du hast vollkommen recht, und wir reden ein wenig über verschiedene Themen, nämlich zum einen haben wir neue Rechtsprechung des BfH zu Fragen der Organschaft, deswegen ist auch Max mit dabei. Dann gibt es Neues aus dem DBA-Bereich, wir haben das DBA Niederlande, einige Neuerungen dabei, und last but not least, und damit wollen wir auch gleich anfangen, ist die Gesetzgebung. Wir haben nämlich eine neue Regierung, die hat etwas vorgelegt, ich nenne es mal 100-Tages-Gesetz. Und da ja, hofft man, dass es doch vorangeht. Und das Gesetz heißt natürlich nicht 100-Tages-Gesetz, sondern hat einen viel technokratischen Namen. Kerstin, der Name lautet?
Es heißt Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Bevor
also
man in einem durchkommt.
Ganz einfach.
Da darf man auch sagen, oder? Ich glaube, man darf auch Booster dazu sagen.
Booster kann man auch sagen, ja. Also
es zumindest ist keine Regelung, die kommen wir gleich zu, genau.
Keine Big Beautiful Bill, small ist es wohl, aber trotzdem vielleicht fein. Also was steht denn da so drin?
Ja, es sind einige Punkte aufgegriffen, die aus dem Koalitionsvertrag schon bekannt waren. Einige Stichworte, noch nicht alles, aber so 5, 6 Regelungen können wir hier einmal vorstellen. Der Regierungsentwurf ist vom 4. Juni. Letzte Woche am Freitag, am 13. Juni, hat auch schon die erste Beratung im Bundesrat stattgefunden. Und das Gesetz hat einen ganz ambitionierten Zeitplan. In Mitte Juli soll das schon fertig sein und durch alle Gremien gegangen sein. Die Daten, die da interessant sind, ist der 27. Juni. Da wird sich der Bundestag voraussichtlich in zweiter und dritter Lesung damit befassen. Und dann am 11. Juli der Bundesrat. Ja, den Booster habt ihr eben schon angekündigt. Das ist der Investitionsbooster zuallererst, die erste wichtige Maßnahme. Eine degressive AFA im Koalitionsvertrag war noch angekündigt auf Ausrüstungsgegenstände. War natürlich die spannende Frage, was sind denn diese Ausrüstungsgegenstände? Die sind jetzt hier im Regierungsentwurf gar nicht weiter aufgegriffen worden. Also eine normale degressive AFA, wie man sie auch bisher schon kennt, für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. Das ist ja immer zeitlich befristet. Wir kennen das ja auch aus anderen Zeiten schon, diese Maßnahme. Und dieses Mal ist es für Wirtschaftsgüter, die nach dem 30.06.2025 und vor dem 01.01.2028 angeschafft oder hergestellt worden. Also eine Förderung für die Jahre 2025 bis 2027. Letzte Woche, hatte ich ja gesagt, gab es schon Diskussionen im Bundesrat. Und da gab es tatsächlich Diskussionen dazu, denn die Länder und die Gemeinden, die fürchten eben Steuerminderausnahmen natürlich durch diese degressive AFA und haben jetzt ihre Stellungnahme zu diesem Gesetz mit einer Forderung nach einem finanziellen Ausgleich für diese Mindereinnahmen verknüpft. Das kannte man jetzt bisher aus den anderen degressiven Abschreibungen nicht so. Allerdings ist der Satz auch ein bisschen höher. Also wir hatten das letzte Mal waren es, glaube ich, 20%. Jetzt sind wir bei 30% beziehungsweise maximal der dreifache lineare Satz. Also so ein ganz und Selbstläufer ist das noch nicht. Schauen wir mal, was da die nächsten Wochen in diesem Fall für dieses Gesetz bringen. Und zeitlich anschließend an diese Maßnahme, also zeitlich dann ab 2028, ist die Senkung des Körperschaftssteuersatzes vorgesehen in 5 verschiedenen Raten, jeweils um 1 Prozentpunkt. Beginnt, wie gesagt, 2028, sodass wir dann ab 2032 bei einem Körperschaftssteuersatz von 10% landen. Die Folgeänderungen, die sich aus dieser Absenkung des Körperschaftssteuersatzes ergeben, die sollen dann noch in anderen Gesetzen dann natürlich zeitlich gleichlaufend, aber die sind in diesem Gesetz jetzt nicht alle umgesetzt oder angedacht. Das wird sich also in anderen Gesetzen zeigen. Ja, ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung, da hat der Finanzsenator aus Hamburg, der Herr Dressel, auch ein bisschen was zu dem Gesetz gesagt und hat er gesagt, er hätte sich fast gewünscht, dass auch diese Senkung des Körperschaftssteuersatzes nicht so zeitlich nachlaufend ist, weil man eben erst 2032 dann über diesen 10% landet, sondern er hätte sich fast persönlich gewünscht, dass das eben gleichlaufend mit dem Investitionsbooster startet. Aber so ist es zurzeit vorgesehen. Dann haben wir noch zwei Maßnahmen in Bezug auf Elektrofahrzeuge. Zum einen wieder eine Abschreibung, diesmal nicht nur degressiv, sondern arithmetisch degressiv. Für E-Fahrzeuge, die in demselben Zeitraum angeschafft werden, den ich vorhin schon genannt hatte, also nach dem 30.06. diesen Jahres, vor dem 01.01.2028. Und da ist dann vorgesehen, dass man entfallenden Steuersätzen, also diese AFA, vornehmen kann. 75% im Anschaffungsjahr, das ist ja schon mal ein ganz großer Brocken. Und danach eben immer kleiner werdende Beträge über 10%, 5% 2 Jahre, dann noch 3% und 2%, bis es dann komplett abgeschrieben ist. Das zum einen. Und der zweite Punkt für die Elektrofahrzeuge ist der Bruttolistenpreis, die Grenze jedenfalls des Bruttolistenpreises für Dienstwagenbesteuerung. Die sind da, gibt bestimmte Vergünstigungen, dass eben nicht der Listenpreis voll angesetzt wird. Und da gibt es derzeit eine Grenze von 70.000 Euro, die soll angehoben werden auf 100.000 Euro, auch für Fahrzeuge, die in diesem selben Zeitraum, also zweites Halbjahr 25 bis 01.01.2028 angeschafft werden. Das waren so mal drei Punkte. Max, du hattest ja auch einen Blick auf das Gesetz geworfen. Zwei, drei andere Sachen sind da ja noch drin und vielleicht kannst du ja auch noch mal erzählen, was nicht in dem Gesetz drin ist. Ja, auch ganz spannend.
Genau, dann, das mache ich sehr gerne, Kerstin, denn man möchte natürlich ein bisschen auch sich noch was aufsparen für die Legislaturperiode. Wir sind ja hier gerade mal im ersten Steuergesetz. Im Bereich der Personengesellschaften zum Beispiel noch enthalten ist, korrespondierend zur Absenkung des Körperschaftsteuersatzes, eine Anpassung bei der sogenannten Thesaurierungsbegünstigung in 34a EStG. Auch hier möchte man ausgehend vom derzeitigen Thesaurierungssteuersatz von 28,25% absenken. Das Ganze auch stufenweise, allerdings nicht so viele Stufen. Man geht hier los in drei Stufen von 2028 an, also auch vom VZ 28 an. Soll hier die Absenkung erfolgen, bis hin zu 25% Steuersatz ab dem Jahre 2032. Optionsmodell, das war auch im Kontext der Thesaurierungsbegünstigung im Koalitionsvertrag angesprochen, da sollen auch Erleichterungen, Verbesserungen erfolgen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die hier noch nicht im derzeitigen Gesetz vorgesehen ist. Auch zu den weiteren Ausgestaltungen gibt es im Moment hier nichts. Und eine Sache, die eben noch enthalten ist, sind Nachbesserungen bzw. weitere Erleichterungen bei der Forschungszulage, bei der steuerlichen. Hier soll einmal die Bemessungsgrundlage auf zusätzliche Gemein- und sonstige Betriebskosten ausgeweitet werden, die im Rahmen eines begünstigten F&E-Vorhabens entstanden sind, was nach dem 31.12.25 begonnen hat. Die Gemeinkosten sollen hier pauschaliert in Höhe von 20% von den förderfähigen Aufwendungen berücksichtigt werden. Das soll hier entsprechend eben eine bürokratiearme Förderung eben gewährleisten. Und daneben soll das zuletzt im Rahmen, die zuletzt im Rahmen des Wachstumschancengesetzes angehobene maximale Bemessungsgrundlage für die Forschungszulage auf 12 Millionen Euro ab 2026 angehoben werden. Neben den Erleichterungen beim Optionsmodell sind nicht vorgesehen die dauerhafte Absenkung des Umsatzsteuersatzes in der Gastronomie auf 7%. Die Einführung einer Aktivrente, also freiwilliges Arbeiten, soll ja künftig belohnt werden. Auch das ist hier im ersten, also nach dem Renteneintritt, ist im ersten Steuergesetz der Legislatur noch nicht enthalten. Auch die Erhöhung der Entfernungspauschale sowie die Senkung der Stromsteuer und die Wiedereinführung der doch so heiß umstrittenen Agrardieselrückvergütung. Also was spart man sich dann für ein weiteres Beautiful Bill an dieser Stelle auf?
Also Max, vielleicht kriegen wir auch noch so ein Gesetz. Wir müssen vielleicht auch die Namen der Gesetze mal überdenken. In den USA, die Big Beautiful Bill hatten wir letztes Mal schon. Ja, glaube ich, ist vielleicht doch nicht so ganz im deutschen Rechtskreis sozusagen dafür geeignet. Aber Christian, trotzdem, jetzt wollen wir mal drauf schauen, wie wir uns bewerten. Ich glaube, letzte oder vorletzte Woche saßen wir zusammen auf dem Panel. Da hast du gesagt, das ist so ein bisschen, als wenn du deiner Tochter, wie war das, ein Handy versprichst und sagst, sie kann es aber in 3 Jahren nutzen oder so.
Nee,
Ne? Das
ich sage, jetzt krieg endlich Mathe auf die Spur. Und wenn du in Mathe wirklich dich verbesserst, dann kriegst du auch das neue iPhone, aber halt nicht dieses Jahr, auch nicht nächstes Jahr, auch nicht übernächstes Jahr, sondern die Handyhülle davor kriegst du in 3 Jahren.
So war es richtig. So war es.
Ladekabel in 4 Jahren und das Handy gibt es dann in 5 Jahren. Aber jetzt mal, also Spaß beiseite. Also die offizielle Bewertung ist positiv, auch von Seiten des BDI. Natürlich hätte man sich mehr schneller gewünscht, aber dass es jetzt schon mal gesetzlich verankert werden soll, dass die Unternehmenssteuerbelastung runtergeht, ist positiv. Und über die Zeit 5 Prozentpunkte, das ist, habe ich jetzt alleine ausgerechnet, ein Drittel. 2023 hatten wir 44 Milliarden Körperschaftsteueraufkommen. Das heißt, ich runde mal auf, da wären wir dann bei 30. Da stellt sich natürlich irgendwann die Frage, also für Deutschland ist 30 jetzt, also ist mehr als die Hundesteuer. Aber es marginalisiert natürlich die Steuer ein bisschen. Der Weg ist trotzdem der richtige. Man muss natürlich dann nur mal gucken, was ist eigentlich mit sonstigen Fragestellungen in dem Kontext, anrechenbare ausländische Quellensteuern, ja, und ähnliches. Passt das Gesamtkonzept noch vernünftig zusammen? Und die Belastung aus der Gewerbesteuer, wo ja ein Mindesthebesatz verankert werden soll, steht ja auch im Koalitionsvertrag von 280, 3,5% macht 9,8. Das heißt, die niedrigste Gewerbesteuerbelastung ist ungefähr auf dem Level wie die Kirchsteuer. Die Durchschnittsbelastung dürfte dann deutlich höher sein. Also die wird wahrscheinlich so bei 15 liegen ungefähr. Das heißt, die Gewerbesteuer hat ein viel größeres Gewicht auf einmal. Aber trotzdem, der Weg ist der richtige Weg und auch die degressive AFA. Der BDI wird es auch positiv kommentieren in der Anhörung am 23. Juni. Das ist mit Sicherheit der richtige Weg. Ich würde trotzdem noch nicht sagen, es ist ein Big Beautiful Bill, es ist ein Small Beautiful Bill. Den Joke hast du ja auch schon gemacht.
Immerhin. Und das andere, was auch interessant ist, zukünftig wird es dann also auf jeden Fall in deutschen Unternehmen geben, die der Unternehmenssteuer, der der Mindeststeuer unterliegen. Ne? Weil wir gehen jetzt dann runter auf 10% irgendwann. Unterstellen wir mal, die Mindeststeuer bleibt bestehen. Es gibt ja Unternehmen, die keine Gewerbesteuer zahlen, zum Beispiel Wohnungsbauunternehmen mit erweiterten Kürzungen oder Unternehmen, die im Inland keine Betriebsstätte haben und trotzdem hier im Inland Steuern bezahlen. Also interessant, dass wir dann zukünftig auf jeden Fall auch einen Anwendungsbereich für die Mindestbesteuerung haben.
Schauen wir mal, was 2028 mit der Mindeststeuer ist. Aber das stimmt, rein so theoretisch, dann ist das so.
Theoretisch ist das so. Und die andere Frage, die natürlich dann immer noch im Raum steht, ob wir noch ein paar Strukturreformen sehen. Da haben wir jetzt auch noch, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben. Ne? Die Expertenkommission hat ja getagt, viele Vorschläge entworfen. Die haben wir alle ausführlich diskutiert und kommentiert. Jetzt schauen wir mal, ob die noch irgendwo Eingang finden. Aber da wird man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit da brauchen, um die ausgefallenes Gesetz zu überführen. Die gute Nachricht ist, das theoretisch zu machen, wäre einfach, weil viele der Vorschläge vielleicht gar kein Geld kosten würden. Aber es ist trotzdem natürlich etwas, was technisch sauber eingeführt werden muss. So gesehen ist das der erste sozusagen schwierige Teil, weil das, was wir hier gesehen haben, kostet Geld. Ne? Von daher sicherlich politisch auch schwieriger zu überführen.
Es ist ein sehr schnelles, positives Signal und das
Ja.
zeigt schon Bereitschaft. Es darf aber halt nicht das letzte Signal sein. Also ich glaube, in der Richtung muss es weitergehen, wie du gesagt hast. Jetzt kann man ein paar Themen abräumen, die gar kein Geld kosten würden, aber schon eine Vereinfachung mit sich bringen. Der Max hat ja auch die Forschungsförderung angesprochen. Bei der Forschungsförderung, klar, das Volumen, das wird langsam interessant. Aber es wäre natürlich noch viel interessanter, gerade für den Mittelstand, wenn das Antragsverfahren noch ein bisschen smoother laufen würde. In Summe, da kann ich aus unseren Erfahrungen berichten, dass das erhebliche administrative Mühen verursacht. Mit der erhöhten Bemessungsgrundlage fängt es langsam an, sich auch für uns zu lohnen. Bislang waren wir ein bisschen am Zweifeln, ob unser Aufwand nicht vielleicht höher ist als das, was wir rauskriegen. Als Good Corporate Citizens machen wir es natürlich trotzdem. Aber also, wenn das beides in die richtige Richtung geht, dann würde sich da vielleicht für Deutschland wirklich was tun.
Jetzt gehen wir weiter. Nachdem wir ja noch immer ein kompliziertes Gesetz haben, muss es auch Rechtsprechung geben, die zu schwierigen Fragen Recht spricht. Und da haben wir ein neues Urteil. Max, da geht es um die Frage, in welcher Form wir die Organschaft auch gewährleistet bekommen. Max, willst du einmal einführen, bitte?
Genau, mache ich sehr gerne. Spannende Entscheidung, die ich heute mitgebracht habe, zu der Frage, ob denn auch eine Holding-Personengesellschaft als Organträger in Betracht kommt oder nicht. Nach 14 Absatz 1, Satz 1 Nummer 2 Körperschaftssteuergesetz kann eben auch eine Personengesellschaft, im Sinne 15 Absatz 1 Nummer 2 Organträger sein, wenn sie eine eigene gewerbliche Tätigkeit ausübt. Das heißt, ein rein vermögensverwaltendes Holdingunternehmen der Rechtsform einer Personengesellschaft kann damit wohl nicht Organträger sein, wenn sich das Tätigkeit halt auf das bloße Halten von Beteiligung beschränkt. Etwas anderes gilt jedoch nach der schon Ende der 60er Jahre ergangenen Rechtsprechung zur wirtschaftlichen Eingliederung. Die gab es mal, gibt es mittlerweile nicht mehr. Wir brauchen ja nur noch die finanzielle Eingliederung hier an dieser Stelle. Dann, wenn eine Organträger-Personengesellschaft als geschäftsleitende Holding die einheitliche Leitung über mehrere abhängige Gesellschaften durch äußere Merkmale erkennbar ausübt. Äußere Merkmale hat die Rechtsprechung dann auch weiter konkretisiert zur wirtschaftlichen Eingliederung, sind zum Beispiel die Herausgabe von einheitlichen Richtlinien und Empfehlungen, aber auch schlicht und ergreifend festgehaltene gemeinsame Besprechungen und Beratung. Und genau diese Rechtsprechung überträgt nun der BfH in seiner aktuellen Entscheidung auf die Frage, ob für die Gewerblichkeit, die ich eben brauche als Organträger-Personengesellschaft, auch die Tätigkeit als geschäftsleitende Holding ausreichend sein kann und bejaht diese Frage, wie im Übrigen auch die Vorinstanz, und aber gegen die Finanzverwaltungsauffassung. Die Finanzverwaltung hat sich da in einem Schreiben aus 2005 nicht so überzeugt von geäußert, diese Rechtsprechung hier zu übertragen auf die Frage. Und in der vorliegenden Sachverhaltskonstellation, da hat eben diese Organträger-Personengesellschaft eben hier einheitlich die Leitung übernommen. Es lagen entsprechende Nachweise vor und damit hat sie, und das stellt der BfH ziemlich klar heraus, am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilgenommen. Und des Weiteren stellt er ganz klar heraus, es muss eben nicht noch zusätzlich irgendeine Art von Dienstleistung erfolgen gegenüber anderen Konzerngesellschaften, wo ich Verträge abschließe und das Ganze entgeltlich mache. Es reicht eben aus, was diese Organträger-Personengesellschaft hier an Leitungsaufgaben übernommen hat. Und da kommt es natürlich wie immer im Steuerrecht auf das Gesamtbild an. Das Gesamtbild passte hier eben gerade und deswegen ist der Fall hier durchaus zu begrüßen ausgegangen. Was natürlich jetzt hier weiterhin spannend bleibt, das Körperschaftssteuergesetz ist ja im 14 relativ umfangreich bei der Definition von Voraussetzungen für das Vorliegen einer Organschaft und auch für die Frage des Besteuerungsrechts Deutschlands am Ende des Tages, denn darauf kommt es an. Und wenn man den 14.1 Nummer 2 KSDG hier weiterliest, dann kommt es eben nicht nur wie eingangs der Nummer 2 auf das Vorliegen einer inländischen Betriebsstätte an, also auf die Zurechnung der Beteiligung zu einer inländischen Betriebsstätte des Organträgers, sondern auch darauf, dass die Einkünfte eben nach innerstaatlichem Steuerrecht, aber eben auch nach Abkommensrecht dieser Betriebsstätte zuzurechnen sind. Und wenn wir beim Abkommensrecht sind, dann muss man sich zunächst einmal die Frage stellen, und die ist hier weiterhin offen und nicht höchstrichterlich entschieden, ob nämlich diese gewerbliche Tätigkeit, die hier ausgeübt wird als geschäftsleitende Holding, ausreichend ist, und um den Unternehmensbegriff im Abkommensrecht, den Sinne, also Artikel 7 OECD-MA, zu erfüllen und in der Folge eben auch eine Zurechnung, Zuordnung zur Betriebsstätte eben hinzubekommen. Ja, das ist hier eine Sache, die man bei der Beratung beziehungsweise beim täglichen Doing eben hier nicht vernachlässigen darf weiterhin. Da muss man sich Gedanken machen und gegebenenfalls eben dann doch schauen, ob nicht noch andere Tätigkeiten in der Personengesellschaft ausgeübt werden. Ja.
Ja, also ganz spannend. Das sind natürlich jetzt Fragen, die uns als Berater vor allem betreffen, mit Personengesellschaften on top. Also so gesehen hier ein bisschen Klarstellung. Aber ich sage mal, diese Zuordnungsfrage, Max, ne, zur Frage, wann bleibt was im Inland, die werden wir wahrscheinlich nochmal irgendwann gesondert nochmal auf dem Tisch sehen. Ne? Weil die Frage, wann ist das erfüllt, ist auch schwierig, natürlich zu beantworten. Wann habe ich also eine Betriebsstätte und wann sind sozusagen Wirtschaftsgüter zuzuordnen? Das ist ja die Frage, die seit dem Chile-Urteil ja seit Ewigkeiten schon rumgeistert an der Stelle. Die ist wahrscheinlich natürlich steht im Raum an der Stelle und muss man natürlich auch sagen, ist natürlich sehr individuell auch vom Einzelfall immer geprägt, nicht wahr?
Absolut. Und insbesondere darf man sich dann jetzt hier eben nicht der Illusion hingeben im grenzüberschreitenden Kontext, also mit ausländischen Mitunternehmern, dass ich eben in der Personengesellschaft nichts weiter mache, als Beteiligung zu halten.
Tja.
Das ist eben hier, sage ich mal, das Takeaway, was man eben immer noch mitnehmen muss. Man muss eben vielleicht doch schauen, dass man, wie man es eben vorher auch bezüglich der Frage der Gewerblichkeit an sich eben gemacht hat, die Gesellschaft mit weiteren Funktionen ausstattet, ja, bis
Das
man da eben eine Entscheidung hat.
ist ja das geschäftsleitende Element, ne, was der BfH
Ja.
hier aufgestellt hat, dass reine Vermögensverwaltung für sich nicht ausreichend ist, sondern dass ich eingreifen muss und strategische Unternehmensentscheidungen und das, im Prinzip das Agieren der Tochtergesellschaften auch inhaltlich beeinflussen muss.
Jein, also das ist die Teil der Gegenstand gewesen, aber es geht noch mehr, weil selbst wenn du das erfüllst, musst du darüber hinaus ja auch immer noch eine Betriebsstätte haben, der du also die Organbeteiligung zuordnen kannst, und zwar auch für DBA-Zwecke. Also einmal haben wir dieses Thema der, wie du es gerade umschrieben hast, ich nenne es mal wirtschaftliche Betätigung, wo der BfH zu Recht gesprochen hat, aber vor allem in DBA-Fälle ist ja immer noch dann diese Unsicherheit, die verbunden ist, wann eben eine Beteiligung dieser Betriebsstätte zuzuordnen ist. Das ist ja reingekommen vor langer Zeit, als man da Sorge hatte infolge von BfH-Rechtsprechung, dass wenn man über die Grenze so ein ERV dann irgendwie abschließt, das ist, ich sag mal, so ein bisschen untechnisch über die Grenze abschließen, dass das Einkommen dann im Niemandsland zugerechnet wird, weil immer die Sorge war, dass ja dieses Einkommen von der Organgesellschaft zugerechnet wird zum Organträger und wenn da keine Betriebsstätte ist, ist das Ganze weg. Christian, du erinnerst dich, haben wir vor Ewigkeiten, 15 Jahren, glaube ich, schon mal drüber gesprochen.
Hast natürlich auch recht, aber ohne Betriebsstätte, also ohne feste Geschäftseinrichtung, stellt sich auch die Zuordnungsfrage nicht. Also du brauchst auf jeden Fall
Korrekt.
eine feste
Ja.
Geschäftsrichtung. Ich glaube, wir gehen jetzt nicht ins Philosophische und überlegen uns, ob die Vertreterbetriebsstätte auch irgendwo eine Zurechnung von Beteiligungen bewirken kann. Aber die feste Geschäftseinrichtung brauchst du. Und dann ist ja die Frage, wie allokiere ich den Gewinn dorthin? Und dann muss ich ja eine Betriebsstättenbilanz erstellen, auch nach AOA. Und dafür gehe ich nach AOA, also nach dem Authorized OECD Approach, eigentlich über die wesentliche Personalfunktion, die Significant People Function, was nicht ganz zu dem deutschen, meiner Meinung nach, zu dem deutschen Ansatz passt, dass ich eigentlich über die Funktion der Betriebsstätte gehe, weil das ist ja eigentlich das geschäftsleitende Element und das ist, was der BfH in der langjährigen Rechtsprechung eigentlich rausgearbeitet hat, die ja auch sich damit beschäftigt hat. Der Max hat es angesprochen mit den Themen, was ist denn eigentlich mit gewerblicher Prägung? Schlägt das durch aufs DBA? Antwort nein. DBA-rechtlich muss ich eine originäre Beurteilung machen, ob ich überhaupt mich im Siebener befinde oder ob ich in der Vermögensverwaltung bin. Aber wie gesagt, bei einer Betriebsstätte habe ich eigentlich dann das Zuordnungsthema BfH-Rechtsprechung und deutscher Ansatz immer funktional. Und da war die Vorgabe geschäftsleitend, also nicht nur auf die Beteiligung und die Wesen, also die Shareholder-Entscheidungen mit Blick auf eine Beteiligung bezogen, also Dividenden ausschütten, in der HV mal ein Stimmrecht ausüben und das Ding veräußern oder anschaffen dürfen. Das wären so die beteiligungsbezogenen Entscheidungen, sondern geschäftsleitend, also rein regieren in die Tätigkeit der Tochtergesellschaft, strategische Vorgaben machen, wo man sich eigentlich schon die Frage stellen kann, brauchst du das wirklich? Weil damit durchbreche ich ja eigentlich wiederum die Eigenständigkeit, die Selbstständigkeit der Kapitalgesellschaften, weil wenn ich da rein regiere, ja, dann muss ich mir fast schon die Frage stellen, ob ich da nicht eine Betriebsstätte habe für die Tochtergesellschaft am Sitz der Geschäftsleitung. Anderer Punkt. Ja, aber das ist das, was der BfH und auch die Finanzverwaltung immer vorausgesetzt hat. Und was ich gut finde, ist, dass der BfH hier in dem Zusammenhang dann konsequent ist, während die Finanzverwaltung ja gerne mal härtere Maßstäbe so in Richtung 8 Absatz 2 wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit, ja, ASDG, in solche Themen reinmischt. Obwohl nach der Definitionsnorm des 15 Absatz 2 ESTG ja nur die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr gefordert ist. Und da also diese feinen Abgrenzungen sauber hinzukriegen, ich glaube, da haben wir auch noch ein bisschen Wegstrecke vor uns.
Also, das glaube ich auch. Ich wollte nur sagen, dass eigentlich diese Anforderungen, wenn wir schon über Strukturreform reden, aus meines Erachtens kann man die eigentlich fallen lassen, weil dieses Ganze, dass dann das Einkommen weg ist, wenn ich es zurechne zum Organträger, mich persönlich überzeugt das nicht. Ich will nur mal darauf hinweisen, auf einen alten Beitrag von dem viel zu früh verstorbenen Jürgen Lüdecke, das Gespenst zur DBA-Zurechnung in der ISDR nach meiner Erinnerung erschienen. So gesehen passt das auch gut hier zum Podcast, der ja von dem Beck und Co. hostet wird. Schöne Grüße nach München. Also von daher kann man das auch noch mal zur Lektüre empfehlen und vielleicht kann man auch diese Anforderungen ja auch hinwegwischen, vielleicht braucht man die ja gar nicht mehr. Kerstin, aber wir brauchen DBAs, trotzdem gute Überleitung, DBA Niederlande, da ist bestimmt noch keine Regelung enthalten, die das antizipiert, aber wir haben trotzdem ein paar Neuerungen.
Ja, zum DBA Niederlande gibt es auch einige Neuerungen. Und zwar möchte ich jetzt nicht auf das Revisionsprotokoll aus 2021 eingehen, das ab 2023 anzuwenden ist, denn das war ja zur Umsetzung der MLI-Elemente gedacht, Stichwort PPT, das ist also schon alles in Kraft. Wir haben aber im April diesen Jahres am 14.04. ein weiteres Revisionsprotokoll, das unterzeichnet wurde. Das muss jetzt durch die ganze innerstaatliche Umsetzung durch, also das ganze Gesetzgebungsverfahren durchlaufen. Das dauert also noch eine Weile, bis es in Kraft ist. Aber ich möchte mal so ein paar Punkte rausgreifen, die ich ganz interessant zur Beobachtung fand und die vielleicht auch mal vergleichen mit einigen anderen Revisionsprotokollen, die in den letzten Jahren auch noch unterzeichnet bzw. in Kraft getreten sind. Das erste ist das Stichwort Schachtelprivileg. Es gibt zurzeit in Artikel 10 eine Regelung, das kennt man ja aus vielen deutschen DBA, dass man einen geringeren Quellensteuersatz hat, in diesem Fall 5%, wenn der Nutzungsberechtigte eine Gesellschaft, in Klammern jedoch keine Personengesellschaft ist, die bestimmte Beteiligungsvoraussetzungen dann eben erfüllt. Und dieser Klammernzusatz, jedoch keine Personengesellschaft, der wurde jetzt sowohl in Artikel 10 als auch in Artikel 22 bei der Freistellung im Methodenartikel gestrichen. Und das Gleiche, diese Streichung dieses Klammernzusatz, den gab es auch im DBA Luxemburg, im Revisionsprotokoll aus 23, das ist schon anzuwenden. Und zudem gab es zumindest schon eine Denkschrift, weil das der Gesetzgebungsprozess durchlaufen wurde. Und in der Begründung quasi ist ja die Denkschrift, steht drin, dass diese Streichung des Klammerzusatzes mit Änderungen im Unternehmenssteuerrecht, in Klammern § 1a KStG, im Zusammenhang steht. Also sowohl jetzt im DBA Luxemburg als auch im DBA Niederlande gestrichen dieser Klammerzusatz. Allerdings bei anderen DBAs, da haben wir auch Revisionsprotokoll zum DBA mit der Schweiz, oder mit Österreich auch beide aus 23 gehabt, da ist dieser Klammerzusatz nicht gestrichen worden. Das ist also anscheinend keine klare Linie und man muss immer im Einzelfall gucken, das ist ja immer im DBA-Recht so, wo sind wir gerade, wo ist die Regelung umgesetzt worden und wo nicht. Zweites Stichwort ist Homeoffice-Regelung. Da gab es ja auch immer schon Diskussionen bei grenzüberschreitend tätigen Arbeitnehmern. Wenn die mal ein paar Tage im Homeoffice arbeiten, führt das gleich dazu, dass das Besteuerungsrecht von dem einen Land in das andere Land skippt. Und da wurde jetzt in das DBA Niederland oder soll eine Bagatellregelung aufgenommen werden, eine 35-Tage-Regelung. Das heißt, dass der Tätigkeitsstaat sein Besteuerungsrecht behält, auch wenn die Arbeit an weniger als 35 Tagen dann im Ansässigkeitsstaat oder in einem Drittstaat ausgeübt wird. Ist tatsächlich eine Bagatellregelung, wenn man sich mal vorstellt, wie lange wir manchmal im Homeoffice sitzen. Bei 12 Monaten sind 35 Tage auch nicht wirklich viel, aber besser als nichts. Diese 35-Tage-Regelung kennt man auch aus dem DBA Luxemburg. Früher waren das sogar nur 19 Tage, da wurde das jetzt auf 35 auch im DBA Luxemburg erhöht. Und Schweiz und Österreich, die haben sowieso eigene Grenzgängerregelungen. In dem Zusammenhang ganz interessant, dass die beiden Staaten, also Deutschland und Niederlande, zusätzlich zu dem Revisionsprotokoll auch noch eine Absichtserklärung veröffentlicht haben, dass sie genau diese Frage eben auch noch weiter verhandeln, diskutieren und vielleicht gegebenenfalls auch noch mal anpassen wollen. Drittes Stichwort ist Hybridklausel. Im DBA Niederlande gab es bereits eine Hybridklausel. Generell hat Deutschland ja im Rahmen des MLI davon abgesehen, die in mehrere DBAs einzuführen. Aber in diesem DBA hatten wir sie schon, die Regelung. Und da wurde jetzt eine Ergänzung vorgenommen, dass eben bei Dividendenbezug durch oder über eine steuerlich transparente Rechtsträger, dass da eben fingiert wird, dass derjenige das die Dividende unmittelbar erzielt. Das ist eigentlich für einige Fragen dann auch relevant, wer das dort erzielt. Auch das kennt man aus dem DBA Luxemburg. Das nächste Stichwort, auf das ich eingehen wollte, Atomisierung. Es geht ja immer um die Frage, was umfasst der Begriff der Einkünfte. Wir haben zwar die Regelung in 50d Absatz 9 Satz 4, also den Treaty Override, aber es ist ja immer schöner, wenn die Sachen direkt in den DBAs geregelt sind. In einigen DBAs haben wir das schon, dass der Begriff der Einkünfte auch Teile von Einkünften umfasst und das wird jetzt hier auch für das DBA Niederlande geregelt. Auch im DBA Luxemburg. Ich hatte ja versprochen, dass ich ab und zu mal so einen Lenker nach links oder rechts mache. Und die nächste Regelung, die mir in dem Protokoll zum DBA Niederlande aufgefallen ist, ist eine Regelung mit Bezug zu einer gesetzlichen Änderung, jetzt kürzlich durch das Jahressteuergesetz 2024. Da geht es um das Besteuerungsrecht für Vergütung für Zeiten der Arbeitsfreistellung nach einer Kündigung. Und da behält nach dieser Regelung im DBA der frühere Tätigkeitsstaat das Besteuerungsrecht. Die Rechtsprechung hat das zur alten Rechtslage eben vor Jahressteuergesetz 2024 anders gesehen, dass der Ansässigkeitsstaat das Besteuerungsrecht hat. Und im Jahressteuergesetz sind hier jetzt eben Regelungen im 49 ESTG und dann auch mal wieder ein Treaty Override im 50D, mittlerweile Absatz 15 ESTG, eingeführt worden. Aber wie gesagt, es ist ja immer viel besser, wenn die Regelung sich direkt aus dem Abkommen ergibt. Und gerade der Vergleich mit Luxemburg, Schweiz, Österreich, da möchte ich noch eine Sache erwähnen, die mir jetzt hier nicht aufgefallen ist, die im DBA Niederlande eben nicht so wie in den anderen drei Revisionsprotokollen eingeführt wurde. Nämlich es geht um die Switch-Over-Klausel, die ist noch in alter Fassung, so wie man sie aus der Verhandlungsgrundlage kennt, im DBA Niederlande weiterhin drin. Und in den anderen drei DBAs, da gibt es eine neue Switch-Over-Klausel. Das heißt, dass bei Qualifikationskonflikten jetzt nicht mehr ein Verständigungsverfahren vorher vorgeschaltet werden muss. Das war ja zumindest bei der abkommensrechtlichen Switch-Over-Klausel bisher der Fall. Und die ist auch ein bisschen anders formuliert. Und in den Denkschriften von Österreich und Luxemburg ist das auch unterschiedlich, was denn jetzt diese neue Switch-Over-Klausel heißt. Im DBA Österreich heißt es, dann wird eben die Anrechnungsmethode angewandt. Und im DBA Luxemburg heißt es zu dieser neuen Switch-Over-Klausel, dann gibt es halt weder die Freistellung noch die Anrechnung und die Doppelbesteuerung kann eben nur im Wege der Billigkeit vermieden werden. DBA Schweiz wäre jetzt ja hier sozusagen das Zünglein an der Waage, da gibt es aber leider noch keine Denkschrift, weil die eben noch nicht im Gesetzgebungsprozess durch ist. Also da wollte ich einmal darauf hinweisen, wir haben hier eine neue Klausel in einigen DBAs und das waren so die Punkte, die mir bei Lektüre des Revisionsprotokolls aufgefallen sind.
Also doch eine ganze Menge. Christian, was sagst du denn dazu?
Eine ganze Menge, wenn ich der Kerstin so zuhöre und ich gebe offen und ehrlich zu, ich habe ganz kurz vor unserer Aufnahme mal durch das Revisionsprotokoll durchgestochen. Das war bis dato nämlich an mir vorbeigelaufen. Es wird nicht einfacher. Die Dinge werden immer detaillierter und das, wo man tradiert mal dachte, man kommt mit so einem OECD-Musterabkommensverständnis daher, kennt die Regelungen. Das wird jetzt auf einmal fein durchziseliert und es ist ja auch, wie du dargestellt hast, auch nicht immer konsistent durchgezogen. Also wenn man da nach der klaren Linie schaut, dann ist die nicht immer einwandfrei zu erkennen. Bedeutet für den Praktiker, ja, da muss man wirklich immer den aktuellen Stand im Blick haben und wenn man da noch das MLI dazu denkt, dann muss man auch nochmal schauen, was ist denn da eigentlich jetzt der Stand. Kann man sich da auf irgendwelche konsolidierten Arbeitsfassungen, die ja nicht verbindlich sind, verlassen? Ja, hoffentlich. Ansonsten muss man eine ganze Menge an Sachen nebeneinander legen und schauen, was eigentlich gerade für eine einschlägige ist.
Die gute Nachricht für den Praktiker ist zumindest, dass es diese synthetisierten Texte mittlerweile gibt für die vom MLI betroffenen DBA. Also zu den 7 DBA haben wir die synthetisierten Texte. Und was ich aus Praxissicht auch noch super fand, zumindest für das DBA Irland und für das DBA Österreich, haben wir jetzt auch eine Neufassung des DBAs inklusive der bisherigen Revisionsprotokolle. Das fand ich immer sehr schwierig. Man hat ein Abkommen und hat vielleicht noch 5 Änderungsprotokolle. Man musste alle nebeneinander legen, wenn man nicht gerade bei Beck den zusammengefassten Text gelesen hatte. Aber zumindest für 2 DBAs hat das BMF jetzt Neufassung, konsolidierte Neufassung veröffentlicht. Und ich hoffe sehr, dass das für alle anderen DBAs, wo wir mehr als ein Änderungsprotokoll haben, auch der Weg weiterhin wird. Das wäre sehr hilfreich.
Aber es gibt ja auch so du hast unterschlagen eine Sache bewusst, also das eine Detail bei den 35 Tagen. Ein Tag gilt schon als Tag, wenn man mindestens 30 Minuten aktiv war. Und also da muss man sagen, hilft das jetzt wirklich einer Marginalienregelung, dass ich 30 Minuten ist so gut wie nichts, ja. Also bei der Geschwindigkeit vom Arne, da hat er das Mail noch nicht mal aufgemacht, was er beantworten möchte. Und Entschuldigung, das war meine Geschwindigkeit. Das heißt, 30 Minuten ist mal ganz im Ernst, die hast du ratzfatz zusammen. Ja, also das sind so Dinge, wo ich mich dann auch immer so ein bisschen wundere. Man springt, aber hält dann mitten im Sprung an.
Vielen Dank, liebe Kerstin, für die schöne Darstellung. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir noch eine Aufnahme haben vor der Sommerpause. Möglicherweise noch eine, die ich jetzt nicht im Blick habe. dann würden wir uns nochmal wiederhören. Ich wünsche deswegen jetzt noch keinen schönen Sommerferien, weil wir haben bestimmt noch irgendeinen Gast. Christian, ne? Hast du irgendwie jetzt noch einen Gast? Kerstin nickt schon.
Haben wir. Ich glaube, da ist noch was im Plan. Ja.
Eine noch in petto. Ja, also wir bewegen uns übrigens langsam auf die 100 zu. Da verliert man dann manchmal den Überblick. So ist das, glaube ich. Also von daher eine noch vor der Sommerpause. Erstmal vielen Dank für alle Mitwirkenden und wir sprechen uns dann in Bälde wieder in diesem Studio. Tschüss.
Der Steuerpodcast, powered by CH Beck.